Gut, das letzte Mal, vielleicht erinnert ihr euch noch, haben wir uns ja mit dem ersten der 10 Gebote beschäftigt. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Gott schenkt also seinem erlösten Volk seine Gebote. Und da ist das erste Gebot eben, wir sollen neben Gott, neben Jahwe, keine anderen Götter haben oder zu ihm hinzu. Heute nun wollen wir uns mit dem zweiten Gebot beschäftigen. Und das lesen wir in 2. Mose 20 in die Verse 4 bis 6. Die möchte ich uns jetzt mal vorlesen. 2. Mose 20, 4 bis 6. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Gebot? Gibt es überhaupt einen? Oder hätten wir nicht gut daran getan, dieses Gebot in eins zusammenzufassen, wie es zum Beispiel Martin Luther getan hat? Oder die katholischen Kirchen? Nun, ich denke, die Kirche der ersten Jahrhunderte hat zu Recht dieses Gebot getrennt. Denn nachdem Gott im ersten Gebot ja verboten hat, irgendeinen Gott neben ihm, das heißt neben Jahwe, zu verehren, untersagt er uns jetzt in diesem zweiten Gebot, sich ein Bild von seinem eigenen Gott, also von Jahwe, zu machen. Oder anders ausgedrückt, ging es im ersten Gebot um die Frage, wen bete ich an? Also um die Person der Anbetung, geht es in diesem zweiten Gebot um die Art der Anbetung. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Unterschied versteht. Beim einen geht es um die grundsätzliche Frage, wer ist eigentlich mein Chef? Wer ist Gott? Ist es der Herr, der sich uns in seinem Wort in der Bibel geoffenbart hat? Oder ist es jemand anders, wie zum Beispiel Baal oder Zeus oder Allah oder irgendjemand anders? Diese Frage muss ja zuerst mal geklärt werden. Und dies hat zum Beispiel ja Elia auf dem Berg Karmel ja eindrucksvoll getan, als er dem Volk ja auf dramatische Weise demonstriert hat, dass allein Jahwe, der Gott Israels, der wahre Gott ist, der sich ja dann im Neuen Testament in Jesus Christus geoffenbart hat, beziehungsweise da Mensch geworden ist. Alle anderen Götter sind nur Erfindungen der Menschen, das heißt Götzen. Doch wenn diese Frage geklärt ist, dann ist ja immer noch die Frage, wie, sprich auf welche Art und Weise soll ich ihn denn verehren? Seht ihr, und genau diese Frage beantwortet uns jetzt das zweite Gebot, wo Gott uns eben streng verbietet, uns ein Abbild von ihm zu machen. Oder anders ausgedrückt, Gott möchte nicht sichtbar, sondern geistlich verehrt werden. Dazu nochmals Vers 4 bis 5a. Da heißt es ja, du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Merkt ihr, Gott verbietet hier in aller Schärfe, uns ein Bild von ihm zu machen, ihn unseren Sinnen zu unterwerfen und ihn unter irgendwelchen Bildern darzustellen wagen. Dabei nennt Gott in Kürze alle die Arten von Bildern, unter denen er gemeinhin ja von ungläubigen Menschen dargestellt wurde. So versteht er unter dem Abbild dessen, was oben im Himmel ist, zum Beispiel die Sonne, Mond, wie auch die Gestirne. Und das wird ja deutlich, wenn wir einmal 5. Mose 4, Vers 19 lesen, wo es ja heißt, und dass du deine Augen nicht zum Himmel erhebst, und wenn du die Sonne und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels siehst, dich verleiten lässt und dich vor ihnen niederwirfst und ihnen dienst, die doch der Herr, dein Gott, allen Völkern unter dem Himmel zugeteilt hat. Gott verbietet also zum einen die Anbetung der Gestirne wie Sonne, Mond, Sterne. Aber nicht nur das. In diesem Gebot ist auch jegliche Anbetung irgendeines Geschöpfes, seien das nun Menschen, Tiere oder sonstige Dinge, mit eingeschlossen. So lesen wir einige Verse vorher in 5. Mose 4, Vers 15 folgende. So hütet eure Seelen sehr, denn ihr habt keinerlei Gestalt gesehen an dem Tag, als der Herr am Horeb mitten aus dem Feuer zu euch redete, dass ihr nicht zu eurem Verderben handelt und euch ein Götterbild macht in Gestalt irgendeines Götzenbildes, das Abbild irgendeines männlichen oder eines weiblichen Wesens, das Abbild irgendeines Tieres, das es auf der Erde gibt, das Abbild irgendeines geflügelten Vogels, der am Himmel fliegt, das Abbild von irgendetwas, das auf dem Erdboden kriecht, das Abbild irgendeines Fisches, der im Wasser unter der Erde ist. Nun leider ist es ja in der Geschichte schon oft vorgekommen, dass Gott in allen möglichen sichtbaren Bildern dargestellt wurde. So wissen wir es ja zum Beispiel, dass die Perser die Sonne angebetet haben. Bei den Ägyptern gab es ja fast kein Tier, das sie nicht als Götzenbild verwendet haben. Und die Griechen schließlich, die ja klüger zu sein meinten als alle anderen, verehrten Gott unter menschlicher Gestalt. Aber leider war das ja nicht nur ein Problem der Heiden. Nein, auch Gottes eigenes Volk war ja in solch gräulichen Götzendienst verstrickt. Und das ist ja das eigentlich Tragische. So lesen wir ja schon wenige Kapitel weiter in 2. Mose 32, dass Israel sich ein goldenes Kalb angefertigt hatte, und zwar während Mose noch auf dem Berg weilte. Wir würden heute sagen, die Druckerschwärze waren noch nicht getrocknet. Da hatten sie schon dieses Gebot, sich kein Bild von Gott zu machen, übertreten. Nun dürfen wir allerdings nicht glauben, dass Israel tatsächlich meinte, dass dieses Kalb nun der Herr wäre, der sie aus Ägypten geführt hat. Ich denke, das haben sie sehr wohl gewusst, dass das nicht der Fall war. Aber sie wollten Gott, also Jahwe, in der Gestalt des goldenen Kalbes verehren, weil sie eben nicht glaubten, dass er ihnen nahe ist, wenn sie nicht etwas Sichtbares vor Augen haben. Etwas, das sicherstellt, dass Gott sie führt und leitet. Und dieses Kalb sollte das eben nun gewährleisten. Doch seht ihr, damit verstießen sie gegen das zweite Gebot. Du sollst dir kein Bildnis machen. Und da später in der Geschichte Israels lesen wir ständig davon, dass sie sich Götterbilder anfertigten, Gedenksteine aufrichteten, bis hin zur Anbetung von Abbildern von Kriechtieren und Vieh und der Anbetung der Sonne. Auch wurden in den Privathäusern menschlich gestaltete Hausgötter, die Teraphim, geehrt. Und Gegenstand öffentlicher Anbetung waren dann Stierbilder, welche Jahwe darstellen sollten. Ihr seht, all diese Gräuel geschahen auch in der Geschichte Israels. Und die Propheten haben diesen nationalen Bilderdienst immer wieder als Abfall gegeißelt. So lesen wir zum Beispiel in Habakuk 2, Vers 18, was nützt ein Götterbild und dass ein Bildner es geschnitzt hat? Was nützt ein gegossenes Bild und ein Lügenlehrer und dass der Bildner seines Gebildes darauf vertraut, während er doch stumme Götzen anfertigt? Weh dem, der zum Holz sagt, wache auf, zum schweigenden Stein erwache. Der sollte wahrsagen, gewiss er ist mit Gold und Silber überzogen, doch fehlt seinem Inneren jeglicher Odem. Der Herr aber ist in seinem heiligen Palast. Schweige vor ihm, ganze Erde. Aber jetzt ist ja natürlich die entscheidende Frage, warum sollen wir uns eigentlich kein Bild von Gott machen? Warum ist das Gott ein Gräuel? Nun, weil der bildliche Darstellung Gottes Wesen widerspricht. Denn seht ihr, Gott ist Geist. Und niemand, wir haben es ja vorher jetzt schon ein paar Mal gehört, hat jemals die Gestalt Gottes gesehen. Weder die Israeliten noch sonst irgendjemand. Auch Mose hat Gottes Gestalt nicht gesehen. Er wollte ja sein Angesicht sehen. Seht ihr, und deshalb kann jede sichtbare Darstellung Gottes in welcher Form auch immer nur in die Irre führen. Und vor allem können wir eines immer wieder feststellen. Wenn erstmal ein Bild von Gott hergestellt wurde, ihm auch alsbald die Anbetung gefolgt ist. Und das ist, denke ich, der Hauptgrund, warum Gott es verboten hat. Wenn erstmal ein Bild da war, kam auch anschließend die Verehrung dieses Bildes oder dieser Figur, wie auch immer. Das heißt, diesem Bild wurde dann Verehrung entgegengebracht, weil sie dann aber geglaubt haben, Gott in diesem Bild anzuschauen. Und gerade deshalb verbietet uns Gott jeglichen Bilderdienst. Aber nun könnten wir ja sagen, und das habt ihr vielleicht jetzt auch überlegt, das ist ja schön und gut. Aber inwiefern ist das für uns denn heute noch eine Gefahr? Ist es uns nicht völlig klar, dass wir Gott nicht bildlich darstellen können und auch dürfen? Nun, das ist richtig. Wobei ich, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, auch nicht gut finde, Jesus bildlich darzustellen. Denn niemand weiß auch heute, wie Jesus tatsächlich ausgesehen hat. Und die Gefahr ist eben, dass wir solche Bilder, gerade auch von Filmen, übernehmen und uns Jesus genauso vorstellen. Die erste Filme war es ja so, da wurde Jesus ja nur von hinten dargestellt. Da wurde keine Bilder von ihm gezeigt. Aber seht ihr, das Bilderverbot der 10 Gebote, und dessen sollten wir uns bewusst sein, ist sicher nicht nur auf sichtbare, materielle Bilder von Gott zu beziehen, sondern verbietet überhaupt, sich irgendein Bild oder man könnte jetzt auch sagen, eine Projektion von Gott zu machen. Denn seht ihr, bevor diese Götterbilder in eine Form gegossen werden, existieren sie ja in unseren Gedanken. Und deshalb ist bereits jede unwahrhaftige und unwürdige Gottesvorstellung ein Götzenbild. Und wisst ihr, in dieser Gefahr stehen wir ja als Menschen ständig, dass wir uns selber ein Bild von Gott zurechtlegen, sprich ein Götterbild erfinden, das aber mit der Wirklichkeit, sprich mit dem wahren Gott, überhaupt nichts zu tun hat. Denkt hier zum Beispiel einmal an die Religionen. Und hier meine ich jede Religion, außer dem Christentum. Denn das Christentum ist keine Religion. Ich komme dann nachher gleich noch drauf. Viele meinen ja, Religion sei von Gott, sei etwas Göttliches. Doch seht ihr, das ist ein gewaltiger Irrtum. Religion ist nicht von Gott, sondern Religionen sind nichts anderes als Erfindungen der Menschen. Und zwar, wie gesagt, jede Religion, egal wie sie heißt, sind Erfindungen der Menschen. Ich möchte das jetzt mal ein paar Beispiele deutlich machen. Ich habe hier zum Beispiel einen Fahrradhelm. Ich hoffe, dass ihr ihn seht. Ist dieser Fahrradhelm irgendwann mal vom Himmel gefallen? Nein, dieser Fahrradhelm wurde irgendwo gefertigt. Da steht drauf Deutschland. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Auf jeden Fall habe ich ihn hier gekauft. Eine menschliche Erfindung, um Kopfverletzungen vorzubeugen. Oder nehmen wir Messer und Gabel. Eine menschliche Erfindung, damit wir unser Schnitzel nicht mit den Händen essen müssen. Und so sind schon viele Menschen steinreich geworden, weil sie irgendetwas erfunden haben. Der Mann zum Beispiel, der den Öffner an der Schuhcremeschachtel erfunden hat, die habe ich jetzt leider nicht. Ich habe andere Schuhcreme, aber keine Schachtel mehr, ist Millionär geworden. Das Patent wurde angemeldet und jeder, der das nachmachen wollte, also diese Öffnung der Schuhcremeschachtel, der musste nun bezahlen und der Mann bekam Geld. Eine wunderbare Erfindung. Der Öffner an der Schuhcremeschachtel. All das sind Erfindungen der Menschen. Menschen hatten ein Problem, hatten ein Bedürfnis und dann haben sie nachgedacht, wie können wir dieses Problem lösen? Und dann haben sie diese Erfindungen gemacht. So sind all diese Erfindungen eigentlich nur Mittel zum Zweck. Und seht ihr, genauso ist es auch bei der Religion. Religionen sind Erfindungen der Menschen. Sie sind nicht vom Himmel gekommen, sondern die Menschen haben sich diese Religion ausgedacht. Sie sind Produkte der menschlichen Fantasie. Wozu? Wozu sind sie da? Nun, um das Gewissen zu beruhigen. Versteht ihr, jeder Mensch weiß ja im Grunde seines Herzens, dass er schuldig ist, dass etwas geschehen muss, um mit Gott ins Reine zu kommen. Und jetzt kommen alle möglichen Entgleisungen. Es gibt Heiden, die beten einen Gott an, den sie selbst gemacht haben. Der ist aus Holz. Aber schließlich glauben sie so fest dran, dass dieser Gott helfen kann. Und sie bringen große Opfer. Sie schlachten sogar ihre Kinder und opfern sie dem Gott, den sie selbst gemacht haben. Oder Hindu-Frauen, die tragen ihre Toten teilweise 100 Kilometer bis zum Ganges, um sie dort zu beerdigen. Warum tun sie das? Sie könnten sie doch genauso gut daheim beerdigen. Nun, sie tun es, weil sie sonst ein schlechtes Gewissen hätten. So ist die Religion eigentlich nur ein Mittel, um das Gewissen zu beruhigen. Und deshalb hatte Karl Marx recht, als er sagte, Religion ist Opium fürs Volk. Viele haben sich darüber aufgeregt, aber er hat ja recht. Religion ist Opium fürs Volk. Was ist denn Opium? Was ist Opium? Opium ist ja ein Rauschmittel, ein Betäubungsmittel, ein Schmerzmittel. Es betäubt den Schmerz. Und genauso ist bei der Religion. Die Sünde beunruhigt, ich habe ein schlechtes Gewissen, aber ich habe ja eine Religion. Und jetzt fange ich an zu praktizieren und die Religion fängt an zu wirken. Und das schlechte Gewissen geht weg, aber die Sünde bleibt. Das ist das Furchtbare. Und so machen es Millionen. Das schlechte Gewissen ist weg, weil ich ja irgendwas tue. Aber die Sünde bleibt. Darin hat sich überhaupt nichts geändert. Und es kommt aber alles daher, wie es Paulus mal im Römerbrief schreibt, weil der Mensch sich Gott nicht unterwerfen will, weil er das Evangelium ablehnt. Stattdessen will er etwas tun. Er selber will etwas tun. Das ist Religion. In der Religion begegnet uns der Gott suchende Mensch. Also der Mensch, der Gott sucht. Im Evangelium ist genau andersrum. Im Evangelium begegnet uns der Mensch suchende Gott. Der Gott, der uns Menschen sucht. Das ist genau andersherum. Also genau der andere Weg. Aber weil Menschen es ablehnen, kommen sie auf die unsinnigsten Gedanken. Und verehren statt dem Schöpfer des Geschöpfs, sprich irgendwelche sichtbaren Dinge. Aber seht ihr auch, wir Christen stehen ja ständig in Gefahr, uns unwahrhaftige und unwürdige Gottesvorstellungen zu machen, die aber mit dem Gott der Bibel gar nichts zu tun haben. Wie viele glauben zum Beispiel nur an einen lieben Gott? So einen lieben, gutmütigen Opa mit einem weißen Bart, der immer mal wieder beide Augen zudrückt und der keinesfalls, so glauben sie zumindest, Menschen einmal für alle Ewigkeit in die Hölle schickt. Das kann nicht sein. An so einen Gott glauben sie nicht. Andere wiederum sehen Gott nur als den strafenden Gott, der nur auf einen Fehler wartet, um uns dann eine reinzuhauen. All diese Vorstellungen haben mit dem Gott der Bibel nichts zu tun, sondern sind eigentlich nichts anderes als Produkte unserer Fantasie. Aber Frage, wie können wir eigentlich jetzt verhindern, dass wir uns ein falsches Bild von Gott machen? Ich denke, das ist ja die entscheidende Frage. Wie können wir verhindern, dass wir uns ein falsches Bild von Gott machen? Woher bekommen wir denn ein richtiges Bild von Gott? Nun, es gibt nur einen Weg. Wir müssen uns mit diesem Gott beschäftigen. Denn hier sehen wir, wie Gott wirklich ist. Hier sehen wir das wirkliche Bild von Gott. Vor allem ja in seinem Sohn Jesus Christus. Denn er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. So lesen wir es im Kolosserbrief. Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir Gott. Sehen wir seine Liebe, seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine Treue. Aber natürlich auch auf der anderen Seite seinen Hass zum Beispiel auf jede Art von Heuchelei. Ja, Jesus ist das Abbild Gottes. Und deshalb konnte Jesus ja auch sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Wir sollen uns also deshalb kein Bild von Gott machen, weil wir hier ganz auf ihn angewiesen sind. Er selbst muss uns sein Bild offenbaren. Er muss sich uns zeigen, uns vorstellen. Oder wir werden immer im Dunkeln tappen und nicht wissen, wie Gott wirklich ist. Weil wir von uns aus keine Möglichkeit haben, ihn kennenzulernen. Aber seht ihr, Gott sei Dank, Gott hat sich uns gezeigt. In seinem Sohn, in der Bibel, von dem ja, wie gesagt, die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite berichtet, von Jesus Christus. Seht ihr, ihr könnt 1000 Jahre durch den Wald spazieren, Gott werdet ihr dort nicht finden. Zwar zeugt die Schöpfung von Gott, aber wie dieser wunderbare Schöpfer Gott ist, was er für ein Wesen hat, was er will und was er für uns getan hat, diese Informationen, die findet ihr nur hier. Die findet ihr nur in diesem Wort und nicht im Wald. Denn hier hat sich Gott offenbart oder anders ausgedrückt, hier hat er sich uns ins Bild gesetzt. Und von daher wissen wir eben auch, was für ein Gottesdienst ihm wohlgefällig ist. Nämlich kein sichtbarer, sondern ein geistlicher. Und zwar einfach deshalb, weil Gott Geist ist. Gott ist Geist, wie es ja Jesus selber in Johannes 4, Vers 24 sagt, und ist deshalb mittels eines Bildes unmöglich darzustellen. Natürlich, Gott kann Gestalt annehmen. Das sehen wir ja im Alten Testament da immer wieder, wie er in Menschengestalt erschienen ist, aber er selber ist nicht Materie. Und deshalb ist er unmöglich darzustellen. Es würde ihn, der über Raum und Zeit steht, in die Bedingungen des Vergänglichen zwingen wollen. Nein, was Gott will, ist, dass wir ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und das bedeutet eben neutestamentlich gesprochen nichts anderes, als dass wir auf der Grundlage der Bibel zu ihm kommen. Das heißt, an Jesus Christus glauben. Denn dadurch werden wir gerettet, bekommen den Geist Gottes und werden so in die Lage versetzt, überhaupt geistlich beten und auch leben zu können. Und wie das aussieht, das sehen wir ja dann auch ganz konkret in den folgenden Geboten. Denn hier hat Gott uns dann ganz konkret gezeigt, wie er eigentlich verehrt werden soll oder möchte. Wie geistlicher, ihm wohlgefälliger Gottesdienst in der Praxis aussieht. Doch bevor wir dazu kommen, müssen wir uns jetzt ja noch mit dem Segen und dem Fluch beschäftigen, den Gott gerade im Zusammenhang mit diesem zweiten Gebot ausspricht. Wir lesen ihn ja in Vers 5 bis 6. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. In diesen Aussagen haben wir ja schwierige Aussage, dass nämlich der Herr die Sünde der Väter bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern heimsucht. Was heißt es? dass wir für die Schuld unserer Väter zur Rechenschaft gezogen werden, dafür büßen müssen, obwohl wir gar nichts dafür können. Dass wir also zum Beispiel für einen gottlosen Vater büßen müssen. Nun, ich persönlich denke nicht, dass das so zu verstehen ist. Und Gott einzelne Menschen für die Schuld anderer bestraft. Denn das Alte Testament lehrt ja eindeutig, dass im jüngsten Gericht jeder nur für seine eigenen Sünden verantwortlich ist. Nicht für die anderer. Auch nicht die anderer Familienmitglieder. So heißt es zum Beispiel in Hesekiel 18, Vers 20, die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Ein Sohn soll nicht an der Schuld des Vaters mittragen und ein Vater soll nicht an der Schuld des Sohnes mittragen. Die Gerechtigkeit des Gerechten soll auf ihm sein und die Gottlosigkeit des Gottlosen soll auf ihm sein. Merkt ihr, jeder wird für seine eigenen Taten zur Rechenschaft gezogen und nicht für die Sünde eines anderen. Aber das ist jetzt nur eine Seite. Sie gilt eigentlich nur, wenn sich ein Familienglied von der Sünde seiner Familie abwendet. Das heißt, wenn er sich von seiner Sünde abwendet und Gott zuwendet. Und dafür gibt es ja gerade im Alten Testament viele Beispiele. Denkt hier nur einmal an Hiskia oder Josia, die beiden gottesfürchtigsten Könige nach David überhaupt. Beide hatten furchtbar gottlose Väter. Und doch mussten sie nicht unter der Schuld ihrer Väter leiden. Und zwar in dem Sinne, dass Gott sie jetzt dafür zur Verantwortung gezogen hätte. Ist es jetzt aber so, dass sich der Hass der Väter in den nachkommenden Generationen fortsetzt? Das heißt, die Kinder genauso gottlos weiterleben wie ihre Väter, bestraft Gott die gesamte Linie im dritten und vierten Glied. Auch dafür sehen wir ja im Alten Testament einige Beispiele, gerade bei den Königen, wo die Söhne und die Enkel dann die Gottlosigkeit fortführten und Gott dann nach einigen Generationen das Gericht dann vollzogen hat. Von daher kennt die Bibel sehr wohl auch ein uns größtenteils abhanden gekommenes Kollektivdenken. Und wir sehen das ja auch auf Schritt und Tritt, dass wir als Menschheit in einem Boot sitzen und Sünde nicht nur für die Person Auswirkungen hat, die sündigt, sondern eben auch für andere. Denn wie oft leiden gerade die Kinder unter den Folgen der Sünden ihrer Eltern. Da raucht oder trinkt zum Beispiel ja die Mutter in der Schwangerschaft, und das Kind ist dadurch geistig oder körperlich behindert. Oder wie viel Not und Elend sind schon über Generationen von Menschen gekommen, nur weil die Regierung das Land in den Krieg geführt hat oder eine Misswirtschaft betrieben hat. Von daher zieht Sünde fast immer auch immer andere Menschen mit in Mitleidenschaft. Auf der anderen Seite gibt es aber auch keinen größeren Segen, als den Glauben von Generation zu Generation weiterzugeben. Denkt ihr nur einmal an Abraham, wie viel Segen sein Gehorsam allen folgenden Generationen gebracht hat. Von daher sollten wir uns dieses Gebot tief zu Herzen nehmen und Gott so dienen, wie er es möchte. Und es heißt ja letztlich auch nichts anderes, als seinen Geboten zu gehorchen. Woran soll ich denn erkennen, ob ich Gott liebe oder hasse? Wenn nicht an dem Gehorsam seinen Geboten gegenüber. Denn wie heißt es in Vers 6? Der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Merkt ihr, Liebe zu Gott zeigt sich im Halten seiner Gebote. Ich kann ja Gott lieben und gleichzeitig seine Gebote verwerfen und sage, ich lebe, wie ich will. Nein, meine Liebe kommt im Halten seiner Gebote zum Ausdruck. Denn wie gerade schon erwähnt, wie kann ich denn meine Liebe zu Gott anders beweisen als dadurch, dass ich tue, was er mir sagt? Das heißt mit Sicherheit keine Perfektion. Das werde ich hier auf dieser Erde nie werden. Ich werde immer mal wieder sündigen, das ist gar keine Frage. Aber habe ich überhaupt das Verlangen, ihm gehorsam zu sein? Und deshalb werden zum Beispiel auch in Offenbarung 12, Vers 17 die Christen wie selbstverständlich zuerst als solche beschrieben, die Gottes Gebote halten und dann erst als solche, die zu Jesus Christus gehören. Was allerdings sowieso eigentlich dasselbe ist. Denn wer mich liebt, sagt Jesus, der hält meine Gebote. Nun, ich hoffe, dass wir alle ein tiefes Verlangen haben, den Willen Gottes zu tun. Denn wo das nicht der Fall ist, da stimmt sicher etwas in unserer Beziehung zu Gott nicht. Da müssen wir uns erst mal überprüfen, ob wir überhaupt zu ihm gehören. Ob wir überhaupt im Glauben stehen. Aber wo das der Fall ist, da werden wir eben auch ein Verlangen haben, seine Gebote zu halten und so unsere Liebe ihm gegenüber unter Beweis zu stellen. Amen.